Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und heute sitze ich hier in Dresden und es ist nicht nur ein ganz normaler Podcast morgen, sondern es ist ein Videopodcast. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr uns dabei auch sehen. Und uns, das bin ich und das ist vor allen Dingen Andres Martin Birner von Bike24. Und ich freue mich total, dass wir hier sein dürfen und dass du dir die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen.
Mache ich sehr gern. Hallo.
Wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt hat, dann bekommt man raus, dass du irgendwo in Chemnitz aufgewachsen bist und dann irgendwann nach deiner Lehre zum Studium nach Dresden gekommen bist. Man bekommt aber auch raus, dass du passionierter Rennradfahrer warst. Sagen wir jetzt erstmal warst. Wann ist diese Leidenschaft zum Radfahren gekommen?
Ich kann mich erinnern, da war ich, glaube ich, so 6 oder 7 Jahre alt. Da habe ich ein Klappfahrrad geschenkt bekommen, tatsächlich. Ein blaues Klappfahrrad. Und das war selbst zu DDR-Zeiten gar nicht so einfach zu bekommen. War mein erstes Rad. So klassisch, wie man das heute kennt hier, so mit 2 Jahren Laufräder und dann jedes Jahr ein neues. Das gab es damals einfach gar nicht. Und ja, und mit diesem kleinen Klappfahrrad habe ich schon ordentliche Geschwindigkeiten hingelegt. Also da gab es natürlich noch keine Klickpedale und sonstiges. Also es war auch nicht ganz ungefährlich da.
Gab es schon Helme?
Helme? Nee.
Ja, noch nicht.
Gab es einfach nicht.
Ja.
Ja, und dann gab es, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Klasse das war, 4., 5. Klasse, da gab es mal so einen Sichtungswettkampf, das war ja durchaus üblich. Und ja, da kam ich, glaube ich, irgendwie als 2. oder 3. ins Ziel. Und der Wettkampf bestand darin, ich glaube, so 1,5 oder 2 Kilometer zu laufen. Und da haben sie offensichtlich ein gewisses Talent erkannt hinsichtlich Kondition und Ausdauer. Ja, und da bin ich dann, glaube ich, eine Woche später in den Verein eingetreten. Das war Diamant in Chemnitz. Mhm. Und habe da mit dem Radsport angefangen.
Okay.
Also klassisch wirklich Rennrad.
Ja. Jetzt die Frage, wir sind dann nicht mehr mit dem blauen Klapprad, sondern dann mit einem richtigen Rennrad?
Nein, da musste man, glaube ich, so einen kleinen Beleg unterschreiben. Da stand dann 10 Mark drauf. Das war sozusagen eine Art von Gebühr, was man bezahlen musste, damit man natürlich offiziell ein Rennrad bekam. Mhm. Das hatte auch sozusagen auch noch keine Schaltung. Ja, also okay. Es war praktisch mit einem Gang ist man dann durch Chemnitz gefahren. Und auch ins Erzgebirge. Also es war durchaus eine Herausforderung.
Ja. So, jetzt ist es ja so, wir gehen mal laufen und machen so einen Sichtungswettkampf zum Rennradfahren, das ist ja schon irgendwie so ein Schritt. Was hat dich denn damals am Rennradfahren motiviert? Weil du hättest ja jetzt auch Läufer werden können, weil das hat ja scheinbar auch nicht so schlecht funktioniert. Aber was hat dich dann fasziniert am Rennradfahren? Gab es ja irgendwelche äußeren Einflüsse oder war es einfach das Gefühl, unterwegs zu sein?
Ich glaube, irgendwie als Kind bekommt man mit, dass Radsport wahnsinnig populär ist, ja. Durch die Friedensfahrt.
Ja.
Viele, viele berühmte Radsportler kamen aus der DDR. Da wächst man irgendwie mit auf. Und so das Thema Laufen. Keine Ahnung, ja. Also in dem Alter fand ich Radfahren irgendwie spannender. Vielleicht lag es auch an dem blauen Klappfahrrad, keine Ahnung. So richtig kann ich mich daran dann nicht erinnern, aber irgendwie hat man das Spaß gemacht und man muss natürlich auch sagen, ein Rennrad war jetzt nicht wirklich sichtbar auf den Straßen in Chemnitz, sondern da hat man ab und zu mal, wie gesagt, klapprige Klappräder gesehen oder ganz normale Stadträder. Aber ansonsten so ein schnelles Rennrad war da ganz wenig sichtbar.
Aber das, was du gerade gesagt hast mit der Friedensfahrt, das war ja schon ein großes Ding eigentlich, oder?
Ja.
Also man sagt ja jetzt, das ist die Tour de France des Ostens.
Genau.
Und die war ja auch richtig, also wenn man da so Bilder sieht, dann stehen ja wirklich Tausende von Leuten am Straßenrand und hat man vielleicht jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das wirklich ein richtig, richtig großes Radrennen war.
Ja, es war super populär. Man hat das auch im Fernsehen gesehen. Ich kann mich auch noch an die Hymne der Friedensfahrt erinnern. Also das würde ich wahrscheinlich heute auch immer noch wissen, wenn man die irgendwo hören würde. Mhm. Und ja, diese ganzen berühmten Radsportler, ob das jetzt Tefe Schur war oder dann zu meinen Zeiten Uwe Raab, Uwe Ampler, hat man irgendwie alles mitbekommen. Ja. Mhm.
Und dann hat dich das Radfahren interessiert und du hast die Leute dann da gesehen? Oder hattest du auch so ein bisschen so so Vorbilder in einem Radsportbereich, dass du gesagt hast, ja, der interessiert mich oder das, so wäre ich
war
gerne.
Schon, das war schon die zufriedensfahrtmäßig, ja. Also wir sind da relativ breit ausgebildet worden da in Chemnitz. Also wir haben im Winter Cross-Wettkämpfe gemacht, sind im Winter auch zum Ausgleich schwimmen gewesen. Das fand ich jetzt nicht so toll. Ich glaube, ein guter Triathlet wäre ich nicht geworden. Im Winter auch viel gelaufen. Für die Ausdauer fand ich jetzt auch nicht so super prickelnd. Ich war ja wirklich so der klassische Rennradfahrer. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und was bei uns auch noch war, wir hatten ja direkt eine Radrennbahn, direkt dort, wo der Verein war. Also wir mussten auch wahnsinnig viel Bahn fahren. Also das fand ich auch nicht so prickelnd. Das hat ja so eine starre Narbe. Damit muss man auch erstmal umgehen. Und nee, das hat mir nicht so richtig gut gefallen. Also wirklich, Straße hat mir am meisten Spaß gemacht und wir sind von Chemnitz da auch meistens auch immer gleich Richtung Erzgebirge aufgebrochen. Ja, und dann so sich auch so ein bisschen quälen und so Leistungsgedanke, das hat schon Spaß gemacht.
Chemnitz ist da auch der perfekte Ausgangspunkt eigentlich, ne? Also ja. Man ist halt schnell im Erzgebirge, ähnlich wie jetzt hier Dresden. Ich meine, Dresden ist ja auch super zum Loskommen. Also
definitiv.
Das ist schon
super. Hat eine gute Lage dafür gehabt.
Ja, auf alle Fälle. Du hast dann irgendwann eine Lehre in der Bank gemacht und bist dann zum Studieren an die TU in Bamberg.
Nee, das war Dresden.
Dresden, natürlich, klar. in Dresden. Und wie ist das hier mit dem Radfahren weitergegangen? Bist du hier immer noch Rad gefahren?
Ich muss gestehen, dass als ich aufgehört habe mit Radfahren, das war ja natürlich auch so, jetzt muss ich überlegen, so 1-2 Jahre vor der Wende, da hat man dann irgendwann auch mal ja schlichtweg keine Lust mehr gehabt. Ich wollte es jetzt nicht anders ausdrücken. Ja. Wenn man natürlich Leistungssportler ist, da teilweise bis zu 6-mal in der Woche, also 5-mal in der Woche trainiert und am Wochenende noch Wettkampf hat und teilweise auch natürlich selbst in den Sommerferien jetzt nicht parallel immer frei hatte, sondern da wirklich auch Trainingslager waren und sonstiges, selbst als Jugendlicher oder junger Mensch. Da hat man dann wirklich so einen Punkt gehabt, einfach in die Ecke stellen. Also so abtrainieren habe ich natürlich nicht gemacht, sondern einfach in die Ecke gestellt und aufgehört damit.
Okay.
Und dann kamen natürlich diese verrückten Wendezeiten. Ich glaube, da hatten alle ganz andere Themen. Da musste man sie dann auch erstmal zurechtfinden. Und dann habe ich das tatsächlich so ein bisschen auch aus dem Auge verloren, das Thema Radsport und Rennrad. Und das ging dann eigentlich erst so langsam los wieder in Dresden, als ich dann angefangen habe zu studieren.
Okay. Ihr habt ja dann 2002 Bike24 gegründet. Und ich weiß nicht, ob man sich das jetzt so vorstellen kann. Also es waren ja schon irgendwie ganz ganz interessante Zeiten. Also es war natürlich, die Wende war jetzt schon ein paar Jahre her, aber dieses ganze Thema Internet war eigentlich ja gar nicht so in der allerbesten Zeit. Also der Dotcom-Crash war gerade irgendwie 2-3 Jahre her und es wollten jetzt vielleicht gar nicht so viele Leute jetzt nochmal was mit Internet direkt zu tun haben, nachdem das dann nicht so gut funktioniert hat. Wie seid ihr trotzdem auf die Idee gekommen, zu sagen, Radfahren und Internet, das bringen wir jetzt so zusammen?
Ich glaube, das ist bei vielen Unternehmern so, dass irgendwie ein Bedarf entsteht, vielleicht sogar im privaten Umfeld, und man sieht, dass der irgendwie nicht gedeckt werden kann. Ja, also da entsteht ja irgendwie mal eine Nachfrage und es ist ungefähr die Zeit, wo ich dann auch wieder etwas stärker angefangen habe mit Radfahren. Ich hatte mir um die Zeit herum auch ein Rennrad wieder gekauft. Als Student hat man ja dann doch ein bisschen mehr Freiheit, vielleicht noch als wenn man eine Banklehre macht.
Ja.
Und dieses Wiederentdecken hat relativ schnell dazu geführt, dass man gesehen hat, dass das, was so an Läden es gab, dass das nicht unbedingt deckungsgleich war mit dem, was man eigentlich hätte kaufen können. Also alles, was es so stationär gab, war relativ limitiert. Von der Auswahl, von Tiefe, Breite, wenig Bekleidung, wenig Zubehör, wenig Teile, also sehr, sehr überschaubar und selbst die Anzahl der Fahrräder, die man kaufen konnte. Das könnte man in der Regel an einer Hand abzählen. Also man hat tatsächlich nur das bekommen, was da in so einem Laden war. Und der konnte durchaus dann mal nur 100 oder 200 Quadratmeter groß sein. Dann gab es natürlich diesen berühmten Rose-Katalog und den Brüggelmann-Katalog. Aber das war eben auch nur ein Katalog. Und dann hat man natürlich, ich war beruflich nach meinem Studium ja 3 Jahre noch in einer anderen Firma, die ich auch mitgegründet hatte. Da kam auch so ein bisschen das Faible für Internet. Und dann hat man natürlich auch angefangen in der Zeit im Internet schon zu bestellen. Also hat man dann online gekauft. Und auch das, was man dort gesehen hat, war nicht wirklich überzeugend. Und dann kommt irgendwie dann doch das eine zum anderen. Man hat das irgendwie als Hobby wiedererkannt und man hat gesehen, dass das, was so die Industrie bietet, eigentlich nicht abgebildet wird. Hm. Und da ich damals auf dem Absprung war bei meiner anderen Firma und dann sich überlegt, ja, was mache ich denn eigentlich jetzt? Dann kommt man schnell dazu, dass man sich dann mit einem Freund, der das auch gemacht hat, der dann auch später Mitgründer war, mal zusammensetzt und sich das ein oder andere Mal anschaut. Hm. Ob das spannend sein könnte oder nicht. Und da hat man dann regelrechtes Potenzial gesehen. Und wenn man natürlich Leute dann an der Hand hat, die das auf der einen Seite das Inhaltliche gut haben oder gut machen, also das Thema Radsport irgendwie auch mit als Leidenschaft haben, und man hat dann auch noch Leute, die Ahnung von Programmierung haben, dann entsteht ganz schnell aus einer Idee die Realität.
Ja.
Und das war eigentlich dann schon relativ schnell der Beginn. Also wir haben Ende 21 uns, glaube ich, das erste Mal zusammen, Ende 2001 das erste Mal zusammengesetzt. Und im Mai 2002 stand der Online-Shop, ja.
Okay. So in der Zeit zwischen 95 und 2000 war es ja so ein bisschen egal, was du im Internet gemacht hast. Das meiste ist erfolgreich geworden, weil Internet war so ein neues Ding und so. War das auch so ein bisschen, also hat dich das damals schon interessiert und du hast es so angeschaut und gedacht, wir müssen auch irgendwas im Internet machen oder sonst irgendwas? Oder war es wirklich so dieses Ding, nee, meine Family, meine Freunde, die suchen irgendwas und wir müssen gucken, dass wir die Teile herbekommen, oder da ist halt wirklich dieser Need, also den möchten wir gerne bedienen und möchten den Leuten erstmal so die Sachen besorgen, oder kam es eher so von dieser Seite?
Also man hat natürlich gemerkt, dass da was ganz Neues entsteht. Also damals ein Freund kurz nach der Wende, der hatte dann schon Bildschirmtext, ja, also der hatte dann schon so die ersten Schritte Richtung Internet unternommen. Das hat einen natürlich auch fasziniert, das zu sehen. Klassischer sozusagen E-Mail-Austausch, ja, oder Datenaustausch. Und als man dann studiert hat, ja, da hat man dann schon standardmäßig eine E-Mail-Adresse bekommen, ja, tu-dresden.de, ja, und zum E-Mail-Abrufen ist man dann in die Uni gegangen. Also es war schon irgendwie eine verrückte Zeit, weil Smartphones und Co. gab es noch nicht.
Ja.
Und die Computer, die man zu Hause hatten in der Regel keinen Internetanschluss. Und dann beschäftigt man sich natürlich damit und sieht, dass da plötzlich auch ziemlich viel Neues kam. Ja. Das war dann mit Yahoo, da kamen dann so die ersten Browser auch raus. Und irgendwann mal hat man das dann auch zu Hause stehen. Und dann merkt man natürlich plötzlich, dass da schon einiges auch an Potenzial entsteht.
Hm.
Dass die Welt im Umbruch ist. Und irgendwann kommt man da sehr, sehr schnell auch auf das Thema Amazon und Online-Shops im Allgemeinen und auch im Besonderen. Und schaut sich das natürlich an, ja. Man ist natürlich genau in dem Alter, wo es einen besonders begeistert, ja.
Ja.
Neue Technologien, alles mal ausprobieren. Wie gesagt, dafür hat man ja auch die Zeit, ja. Noch, da ist noch keine Familie und noch keine Kinder und man steckt auch noch nicht tief drin im Beruf. Also es war natürlich genau die passende Zeit dann auch dafür, sich damit zu beschäftigen. Und dann sieht man ja relativ schnell, dass da was ganz Neues passiert.
Gab es irgendwas, was sich so richtig inspiriert hat? Also gab es irgendwelche Seiten, irgendwelche Companies, wo du gesagt hast, boah, Wahnsinn, was die jetzt machen?
Ach, das war eigentlich, mich hat damals wirklich eigentlich alles interessiert. Ja. Also ob das jetzt, wie gesagt, ob das klassische neue Marktfirmen waren, die da, glaube ich, im Wochentakt an die Börse gegangen sind, das hat man natürlich auch alles begleitet. Gerade wenn man Bankkaufmann ist, gelernter, dann findet man das natürlich faszinierend, was da alles so passiert. Und dann schaut man sich das eben auch alles ein bisschen genauer an. Aber wirklich sozusagen getriggert wurde ich dann, als ich dann meine erste Firma gegründet hatte, 1999, auch mit drei Freunden zusammen. Das war im Prinzip schon, heute würde man sagen, B2B-Business. Und das war auch komplett internetbasiert. Wir haben da Venture Capital bekommen. Und da wollten wir eigentlich auch so im Prinzip eine Art Vernetzung in der Industrie aufbauen. Und das haben wir eigentlich auch eigentlich ganz gut gemacht. Die Firma gibt es auch heute noch. Ist mittlerweile ein Tochterunternehmen. Hat auch maßgeblich sitzt die Firma auch in Dresden.
Mhm.
Und ja, also wie gesagt, da kam dann das eine zum anderen.
Ja. Bei dieser Firma, da bist du irgendwann rausgegangen oder hast, wie man heutzutage sagt, einen Exit gemacht, hast das deinen Teil verkauft und oder?
Nein, ich bin da anteilsmäßig noch drin geblieben, aber die Firma war auch stark im Umbruch, weil natürlich auch 99 gegründet, ja, zwischen 99 und 2002 ist da viel passiert in der Welt, gerade 11. September.
Ja.
Dann Zusammenbruch auch des neuen Marktes. Also man hat natürlich Venture Capital bekommen, man konnte Kapitalerhöhungen machen. Es war relativ leicht, Investoren zu überzeugen. Und dann hat sich der Wind wirklich innerhalb weniger Monate komplett gedreht. Und meine Gründer sind dann, glaube ich, auch Mitgründer, auch ein halbes Jahr später raus aus der Firma. Und kam dann neues Management dazu, die dann versucht hat, auch die Firma auch auf neue Beine zu stellen. Und das ging dann, glaube ich, recht erfolgreich weiter. Ja.
Okay. Aber es war nicht so, dass du jetzt irgendwie...
Das war kein goldener Handschlag. Also das war...
Ja. Du musstest jetzt nicht dein Geld unterbringen und hast gedacht, was machen wir jetzt für eine nächste
Company? Nee. Also das war eher so, dass ich mich bestätigt gefühlt habe, was das Unternehmertum angeht. Das war eigentlich eher der größere Impuls, der da ausging davon. Weil ich hätte theoretisch auch nach dieser Zeit wieder an die Uni zurückgehen können. Weil ich hatte mein Studium unterbrochen in der Zeit.
Was hattest du studiert?
Ich habe BWL studiert, ungefähr bis zum Vordiplom. Also das habe ich nicht komplett gemacht und bin dann im Prinzip nach 3 Semestern dort raus, habe die Firma gegründet und dann hätte ich ja theoretisch nach den 3 Jahren auch die Möglichkeit gehabt, weiter zu studieren oder was anderes zu studieren. Ich war ja da noch jung genug sozusagen, mit Anfang 20 oder Mitte 20 und daher... Aber ich habe da Blut geleckt, muss ich gestehen. Also ich konnte mir tatsächlich nicht vorstellen, an die Uni zurückzugehen.
Ja. Jetzt habt ihr die Firma nicht in der berühmten Garage, sondern am berühmten Küchentisch oder Wohnzimmertisch gegründet. Wie fängt man sowas an? Weil ich sage mal so, wir sitzen jetzt hier, das ist ein riesiges Gebäude, wir gucken auf euer Lager. Euer Geschäft oder dein Geschäft basiert ja sehr viel darauf, Sachen zu verschicken. Oder Sachen zu haben, die muss man irgendwie unterbringen. War da im Küchenschrank noch genug Platz oder wie habt ihr angefangen?
Es war tatsächlich bei mir in der Wohnung, also statt einer Garage war es eine Wohnung und das war dann so ein kleines Zimmer, kleines Arbeitszimmer mit, glaube ich, nicht mal 15 Quadratmeter. Da stand ein Schreibtisch und ein paar Bücher und irgendwann mal klingelte dann DHL oder wer das auch immer war, vielleicht war es auch DPD oder UPS und da kam dann das erste Paket. Und das war damals noch eine ganz andere Zeit. Da hatte man noch keine Verfügbarkeitsanzeigen, da war noch nicht alles komplett vernetzt mit Warenwirtschaftssystem etc. Das heißt, Kunden haben bei uns sozusagen in einem Online-Katalog, den wir aufgebaut haben, etwas bestellt. Und wir haben dann erstmal angefangen, die Ware zu besorgen. Und da muss man sagen, das war damals schon, gab es eine super Infrastruktur. Das hat sich zu heute nicht deutlich geändert. Das heißt, in aller Regel war die Ware, die wir bestellt haben, wenn sie denn beim Lieferanten verfügbar war, eigentlich innerhalb von 1 bis maximal 2 Tagen bei uns. Und dann haben wir es weiter verschickt an die Kunden. Und dann baut sich natürlich irgendwann mal ein kleines Lager auf. Ja, man kauft ein bisschen mehr, man ist ein bisschen... also nicht vorsichtig, sondern das Gegenteil davon, sondern schaut da ein bisschen danach, was läuft häufiger und was läuft richtig gut. Davon kauft man dann mehr, weil man ja weiß, macht jetzt keinen Sinn, jeden Tag nur eine Kette zu kaufen. Und aus einer Kette wird dann eine Verpackungseinheit und aus, sagen wir mal, einer kleinen Packung an Sportnahrungsriegeln wird auch eine komplette Verpackungseinheit. Und dann stapelte sich natürlich bei mir in der Wohnung überall die Ware. Ja. Und aus dem Zimmer, was am Anfang irgendwie nur eine Kiste war, und wir hatten natürlich auch schon Retouren, ja, auch das musste man bearbeiten, wurden dann immer mehr Zimmer belegt mit Ware. Und dann merkt man schon, ich glaube, das war so ungefähr nach einem halben Jahr, das wird schwierig. Ja. Das ist irgendwann mal nicht mehr bewohnbar, die Wohnung gewesen. So voll war das.
Wer ist dann ausgezogen, du oder die Pakete?
Die Pakete natürlich, okay. Ja. Also, die Pakete sind dann ausgezogen und wir mussten ja natürlich, das war natürlich das andere noch, der Vertrag mit der Post sah dann auch nicht vor, dass da jemand kam und das abgeholt hat. Das heißt, wir sind dann mit dem Auto voll gepackt bis unters Dach. Es ging relativ schnell, dass wir Bestellungen hatten. Also es war auch verrückt zu sehen. sind wir dann zu den Filialen gefahren und haben die Pakete dort eingeliefert. Ja. Die fanden das eigentlich nicht so super lustig, wenn du dann plötzlich mit 20, 30 Paketen kamst. Ja. Und dann hat man das natürlich auch noch möglichst spät gemacht, ja, damit man über den Tag die Bestellung eingesammelt hat.
Kurz vor Ladenschluss nochmal.
Genau, und dann kurz vor Ladenschluss, ja, die kannten uns dann auch schon im Positiven wie im Negativen, ja, hatten nochmal kurz zu tun, gut zu tun, kurz vor sozusagen Annahmeschluss. Und draußen stand dann meistens schon der DHL-Fahrer und hat geklingelt, damit er die Pakete abholen konnte in den Filialen. Also das haben wir doch auch alles schon schön optimiert versucht. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, ungefähr nach einem halben Jahr umgezogen in das etwas größere. Und da ging es auch schon los mit nur einem Raum, ja, in dem Bürogebäude, was von der Flut 2002 auch getroffen war, ja. Und das war aber noch eine Zeit, da ging es, ich glaube, dem Immobilienmarkt in Dresden relativ schlecht. Und da konnte man relativ gut Flächen überall bekommen, kleinere, größere. Da war man sehr großzügig, auch mit Teilen von Flächen. Ja, ja, und dann ist man dann ja das allererste Mal umgezogen und dann ja, ging es eigentlich entsprechend positiv weiter.
Wann war das erste Mal, dass ihr Mitarbeiter hattet und das nicht mehr alleine zum DHL gefahren seid?
Ich muss gestehen, das war schon bei mir in der Wohnung so.
Okay.
Also wir hatten dann, ich würde mal nicht sagen Mitarbeiter, aber der eine Mitgründer von mir, der Falk, der hat, während er studiert hat, der hat Informatik studiert und ich kannte ihn aus meiner anderen Firma, der hat da im Wohnheim gesessen und programmiert für uns. Und dann hat der natürlich auch Leute gehabt da in seinem Wohnheim und wenn er programmiert hat, durchaus auch bis nachts, da steht dann auch mal da sozusagen im Wohnheim der Nachbar mal an der Tür und fragt, hey, was machst du denn hier die ganze Zeit?
Ja.
Und dann kommt man schnell dazu, ja, wir haben ja gerade eine Firma und da bauen wir gerade was auf und praktischerweise war dann der Nachbar eben auch irgendwie von Fahrradfahren fasziniert und brauchte aber eben ein paar Euro.
Ja.
Und dann ging es eigentlich so zu, dass wir dann schon im ersten halben Jahr zwei Studenten bei uns hatten,
okay,
die dann bei uns angefangen haben und mitgeholfen haben. Weil natürlich ist es ja nicht so, dass man dann irgendwas mit Knopfdruck an Daten importiert, sondern man muss eben alles selbst machen. Ja. Und das fängt dann davon an, dass man Ware einkaufen muss, man muss die Produkte fotografieren oder bildbearbeitungsmäßig in den Shop bringen, man muss den Content erzeugen. Wir haben vom ersten Tag an Deutsch und Englisch auch gemacht. Also wir mussten parallel alles gleichzeitig machen. Ja. Also alles das, was heute in Abteilungen bei uns organisiert ist, mussten wir früher alles selber machen, inklusive Rechnung schreiben, was am Anfang noch in Word war. Später wurde es in Excel und also das sind alles, wie gesagt, selbst, inklusive Pakete packen und zur Post bringen, Verhandlungen führen, ja, alles gleichzeitig. Und die zwei Studenten haben uns dann gut geholfen. Und der Fun Fact ist dann vielleicht noch, dass der eine Student immer noch bei uns arbeitet.
Echt, ne?
Ja.
Ah ja, okay.
Ich glaube, der hat Mitarbeiter Nummer 2 oder 3.
Ja. Okay.
Also der ist bis zum heutigen Tag hier.
Okay, cool. Packt heute keine Pakete mehr?
Nein, packt keine Pakete mehr, aber der hat, ja, es scheint ihm immer noch Spaß zu machen.
Ja. Kannst du dich an einen Zeitpunkt erinnern, wo du gedacht hast, okay, das kann hier richtig groß werden? Also weil, war das gleich von Anfang an, dass du gedacht hast, ja, wenn wir das jetzt anfangen aufzubauen, das kann richtig groß werden? Oder war das eher so, vielleicht nach dem ersten Umzug oder vielleicht sogar noch später?
Was wir gemerkt haben, relativ schnell, dass wir einen Nerv getroffen haben. Und dass wir vor allem einen Nerv getroffen haben, das haben wir schon in den ersten Jahren gemerkt, dass wir sind sehr stark in das Rennrad-Thema und Triathlon-Thema reingegangen. Also gar nicht so, was vielleicht damals fast ein bisschen hipper war eigentlich alles um Mountainbike herum, sondern weil das eben so ein bisschen unser Hintergrund war und mein anderer Mitgründer Lars eben auch so ein passionierter Rennradfahrer, haben wir uns komplett auf das Thema Rennrad am Anfang fokussiert und spezialisiert. Und das war wahrscheinlich auch so bis zum heutigen Tag, würde ich sagen, ist immer noch unsere historische DNA, wo wir auch am meisten immer Spaß hatten. Und über Rennrad sind wir zu Triathlon gekommen. Und das ist natürlich auch schon, man muss schon sagen, auch ein Sport, wo der ein oder andere schon auch einiges an Geld ausgeben möchte. oder muss, ja, weil da geht es um jedes Gramm. Die Räder müssen ganz gern auch ein bisschen leichter sein. Und da wird auch gern ein bisschen gebaut und verändert. Und in der Regel ist das auch ein bisschen, ja, teureres Hobby.
Ja.
Und ja, die Kunden waren relativ schnell fasziniert davon, dass die Dinge, die wir online hatten, tatsächlich auch verfügbar waren. Also wir haben relativ schnell gemerkt, du kannst nur das an Umsatz machen und an Bestellungen bekommen, wenn du das dann tatsächlich auch erfüllen kannst. Und ja, das war damals die Großhändler oder die Marken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die waren jetzt auch noch nicht ganz so in der neuen Zeit angekommen. Ja, also die sind dann auch, sag ich mal, mit Stift und Zettel durch ihr Lager gegangen, haben die Sachen gesucht. Das heißt, wir haben dann irgendwann mal, ich würde es schon fast so behaupten, Distributionsfunktionen übernommen, also Großhandelsfunktionen. Natürlich noch nicht in den ersten 2-3 Jahren, aber wir haben immer mehr, sagen wir mal, tolle, sagen wir mal, auch Ware, die schon auch Preispunkte hätte, wo man heute sagt, boah, das ist auch schon für damalige Zeit viel Geld gewesen, haben wir uns regelrecht ans Lager genommen. Ja, also jeden Euro, den wir eingenommen haben, wieder in neue Ware investiert. Und das war so ein bisschen, würde ich schon bis zum heutigen Tag sagen, eines der Haupterfolgsrezepte von uns. Mhm. Also dass wir das Angebot immer nicht nur erweitert haben, sondern uns auch immer mehr den Mut hatten, die Sachen auch ans Lager zu legen.
Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen die Amazon-Geschichte verfolgt, da es gibt dieses ganz ikonische Interview, wo Jeff Bezos irgendwie, ja, fast so ein bisschen, man macht sich über ihn lustig, dass diese Firma keinen Profit macht. Und mittlerweile, ne, machen die ein bisschen Profit. War das bei euch auch so? Ich meine, wenn du erzählst, ihr habt halt irgendwie teure Räder gehabt, ihr habt teure Komponenten gehabt, die ihr euch an Lager gelegt habt und immer wieder reinvestiert. War es wirklich so, dass es immer so, ja, knapp bei Kasse, aber halt alles ins Geschäft gepumpt und dann erst zum späteren Zeitpunkt dann wirklich Profit gemacht oder?
Wir waren vom ersten Tag an profitabel. Mhm. Also wir haben keine Kredite gehabt. Ich glaube, das Größte war bis vor einigen Jahren dann, bis dann das erste Mal Private Equity eingestiegen ist bei uns. Ich glaube, wir hatten einen Kontokorrentkredit über 10.000 Euro. Da haben wir schon 50 Millionen Euro Umsatz gemacht. Aber an unserem Kreditlimit hat sich nichts verändert, weil wir es nie benutzt haben und nie gebraucht haben. Also wir haben schon immer, man kann schon sagen, immer wieder reinvestiert. Ja. Und eigentlich fast alles, was da unterm Strich stand, das hat man dann am Ende auch relativ schnell gemerkt, dass sich das lohnt, immer wieder zu reinvestieren. Und reinvestieren hieß eben in die Systeme, in Mitarbeiter, in ein größeres Sortiment. Und das hat sich dann alles selber sozusagen genährt. Mhm. Und wir sind dann praktisch wirklich jedes Jahr, man kann sagen, jedes Jahr zweistellig gewachsen. Es gab, glaube ich, kein einziges Jahr unter 10%. Und ich glaube, das war genau der Grund, weil wir immer wieder alles in die Firma reinvestiert haben.
Ja, wenn man jetzt hier durch euer Lager geht und ich war ja vor ein paar Jahren schon mal hier, da hattet ihr, habe ich mir dieses Robotersystem oder euer Lager angeschaut, wie das so funktioniert. Und das ist ja Wahnsinn, also wie schnell diese Roboter dann auch die Sachen daraus ziehen und so. Das kostet natürlich auch alles super viel Geld, aber es ist auch diese Schnelligkeit, die wahrscheinlich die Kunden, haben wollen, oder?
Genau. Das ist natürlich was, wenn man eine Firma sozusagen bei null aufbaut und dann auch noch sozusagen als Hintergrund Leistungssportler ist oder war. Das ist sicherlich auch durchaus positiv, wenn man Unternehmer ist, dass man so einen Background hat mit Leistungssport. Und ich würde manchmal auch sagen, der ein oder andere DHL-Fahrer, das meine ich wirklich mit Hochachtung, das ist schon auch Leistungssport, sich nicht nur durch die Städte zu quälen, sondern die Pakete auch pünktlich auszuliefern. Ja, muss man wirklich sagen, mit voller Hochachtung, was die da leisten. Und dann merkst du relativ schnell, dass das honoriert wird von Kunden. Also nicht nur, dass du ein großes, verfügbares Sortiment hast, sondern dass du es auch noch schnell liefern kannst. Und genau das ist uns immer im Frühjahr und Sommer auf die Füße gefallen. Das ist ja das Besondere an unserem Geschäft, dass es extrem saisonal ist. Heute gibt es viel mehr auch natürlich Heimtrainer und Black Friday. Und also die Saison hat sozusagen, die ist immer noch da, die ist auch immer noch sehr, sehr stark ausgeprägt. Aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir da einige Dinge super gut beherrschen. Das war ja Sortiment, Verfügbarkeit, attraktiver Preis, gute Beratung, aber wo es am Ende immer ein bisschen gemangelt hat, gerade im früheren Hochsommer, war schnelle Lieferung. Hm. Also das war wirklich so ein Thema, wo du wirklich hier in der Logistik zusammengebrochen bist, regelrecht, ja. Also gerade so um Ostern herum, wo jeder dann bestellt hat und war schlichtweg nicht skalierbar, ja.
Den Leuten fällt immer auch erst bei den ersten Sonnenstrahlen an, dass vielleicht noch einen neuen Reifen bräuchten.
Richtig. Genau, ja. Genau. Okay. Sodass wir dann relativ, es ist jetzt mittlerweile auch 10 Jahre her, dass wir dann uns für so ein Autostore-System entschieden haben, um ja gerade in der Hochsaison sozusagen eine gute und ordentliche Unterstützung da zu haben.
Hm. Ja. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen. Wir haben da mal ein Video drüber gemacht. Ich packe das mal in die Shownotes. Da kann man sich das nochmal angucken, wie das ganze System so funktioniert. Das ist echt, echt richtig cool zu sehen.
Es beeindruckt wirklich jeden, voll. Sich mal angeschaut hat. Ja. Sieht aus wie ein riesengroßes Schachbrett mit Figuren, die da ja mit unsichtbarer Hand sich auf diesem Brett bewegen.
Ja, das ist echt cool. 2021 war dann so ein nächster großer Schritt bei euch, und zwar habt ihr einen Börsengang gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich lag in meinem Camper in Oberwiesenthal nach einem Abend, wo wir erstens Radfahren waren und danach ein bisschen Bier getrunken haben. Und ich habe dann am nächsten Morgen den Livestream von eurem Börsengang gesehen.
Noch mit Corona-Maske.
Ja, ein Interview habt ihr da gegeben, und das war schon so ein großes Ding. Was hat das für euch verändert?
Ja, wir waren ja schon ein bisschen vorgeprägt. Ja, also der Börsengang, da gab es ja noch eine Geschichte davor. Ja, wir sind ja 2014, haben wir das erste Mal mit Private Equity angefangen zu verhandeln. Und da gab es ja diverse Transaktionen, dass Investoren, auch internationale Investoren, bei uns eingestiegen waren. Das heißt, und dann natürlich auch noch mit unserem Bankers-Background, man war da nicht komplett frei von diesen Themen. Ja. Man hat da nicht bei Null gestartet und ist dann komplett naiv in den Börsengang reingegangen oder in die Planungen dazu. Sondern ich würde mal schon sagen, wir waren da recht reif, aus unserer damaligen Sicht. Und deswegen ist uns das auch mit dem Umfeld, was wir hatten, mit den guten Beratern, auch mit den Investoren, die bei uns schon damals an Bord waren, ist uns das sozusagen mit dem Blick nach hinten relativ leicht gefallen, ja. Und deswegen war die Veränderung auch nicht so extrem, ja. Du hast natürlich wahnsinnig viele regulatorische Themen. Du hattest früher schlichtweg auch mehr Zeit, und der Druck der Investoren, den spürt man natürlich, und der ist auch da. Aber der war auch am Ende irgendwo auch ein bisschen unsichtbar, weil wir haben immer gute Ergebnisse gehabt. Und dann halten die sich auch natürlich zurück. Die freuen sich über jedes zweistellige Wachstum und ein gutes Ergebnis. Und das haben wir immer geliefert. Und daher haben sie uns eigentlich doch ganz gut in Ruhe gelassen. Und durch den Börsengang ändert sich natürlich einiges. Ja. Du hast eine viel breitere Investorenbasis. Und dann ist man eigentlich permanent auch mit Aktionären und Investoren im Gespräch und bleibt das eigentlich auch immer das ganze Jahr.
Jetzt ist es ja, wie du gesagt hast, ne, also bei euch ging es jetzt, aber es ist ja schon ein gewisser Druck, den man sich da ins Haus holt. Das macht man jetzt ja nicht einfach, weil man Lust drauf hat, sondern man hat da ja einen Plan mit. Was war so euer Plan? Warum habt ihr das gemacht?
Warum haben wir das gemacht? Wir hatten natürlich durch Corona einen wahnsinnigen Hype. Ja, also wir sind da, glaube ich, in dem ersten Jahr um die 40% nochmal gewachsen. Und in dem zweiten Jahr, wo wir dann auch den Börsengang hatten, waren es nochmal 25%. Und das ist natürlich irre viel in Zeiten, wo wir ja schon dreistelligen Millionenumsatz gemacht haben. Also das hat uns wirklich auf ein neues Level geboostet. Und wir haben aber auch gesehen, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, wir hatten ein ziemlich gutes und klares Geschäftsmodell, pure online. Wir haben zwar hier noch einen kleinen Laden in Dresden auch, um auch mit Kunden mal direkt ins Gespräch zu kommen, aber grundsätzlich haben wir alles online gemacht. Und wir haben damals den Investoren sozusagen eine Story, ich will gar nicht sagen unbedingt verkauft, weil die bei uns selber in der DNA war, ja, und wir selber davon überzeugt waren, dass wir ein Geschäft etabliert haben, was vor allem im deutschsprachigen Raum besonders stark war. Und wir haben gesagt, okay, Deutschland ist der größte Fahrradmarkt Europas, wir haben einen super guten Zugang zu Lieferanten, wir haben ein super großes Produktportfolio. Das heißt, was hindert uns denn daran, auch natürlich mit der geografischen Lage von Deutschland, das ist natürlich besonders gut auch, nicht dieses Geschäftsmodell auch in ganz Europa auszurollen. Mhm. Und wir hatten ja auch schon diverse Erfahrungen gesammelt, ja, weil wir waren vorher ja mit einem anderen großen damaligen Wettbewerber auch mal zusammen mit Wickel Chain Reaction aus Großbritannien. Das heißt, wir hatten schon auch einen ganz guten Einblick über den europäischen Markt und haben uns das schlichtweg zugetraut, dieses Geschäftsmodell, was wir in Deutschland etabliert hatten, dann auch in anderen Märkten Europas auszurollen. Ja, und was haben wir gemacht? Wir hatten dann 2020 die Website lokalisiert, wie wir das nennen, das heißt eine spanische Domain gemacht, spanischen Content, also alles übersetzt. Wir haben spanische Übersetzer, Kolleginnen und Kollegen auch im Service. Mhm. Und das hat sofort funktioniert. Also wir haben gesehen, dass das möglich ist.
Und das finde ich total spannend, weil man würde jetzt wahrscheinlich nicht direkt zuerst vom spanischen Markt kommen. Und ich habe aber dann ein Video oder einen Podcast von dir, ich weiß es gar nicht, gehört. Und das erklärt, warum der spanische Markt. Und das finde ich total spannend. Also warum habt ihr euch dafür entschieden?
Wir haben uns die Märkte angeschaut und ich habe damals gesagt, Spanisch oder Spanien als Land finde ich vielleicht gar nicht so attraktiv, weil die haben, ich glaube, 50, 55 Millionen Einwohner und der Markt ist komischerweise nur knapp größer als zum Beispiel der niederländische Markt. Mhm. Aber Spanisch wird in der Welt viel, viel mehr gesprochen. Ich kann die Zahl jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, fast eine halbe Milliarde Menschen sprechen Spanisch.
Das ist Wahnsinn, ja.
Das heißt, wir haben damals ja auch schon, auch bis zum heutigen Tag, verschicken wir auch Pakete nach Mittel- und Südamerika, also einen komplett lateinamerikanischen Raum. Und da haben wir gesagt, okay, damit eröffnen wir natürlich dann auch ein Sprungbrett, wenn das gut funktioniert, auch in andere Länder außerhalb Europas. Ja. Und das war der Grund für Spanisch, weil Spanisch schlichtweg am meisten gesprochen wird. Und wir hatten ja schon Deutsch und Englisch, also haben wir dann tatsächlich wie so ein Playbook haben wir gesagt, lass uns erstmal mit Spanisch anfangen und eben nicht mit vielleicht Sprachen, wo der Markt erstmal grundsätzlich in Europa größer ist, sondern das war die Rationalität dahinter.
Ja, aber das ist ja schon, also ich weiß nicht, ob da jetzt, also kommt glaube ich nicht direkt jeder so drauf, aber es liegt natürlich auch so ein bisschen an eurem speziellen Geschäftskonzept, dass das halt so funktioniert, aber ist ja schon, schon sehr, also mich hat es überrascht, um ehrlich zu sein, so.
Ich muss gestehen, heute hätten wir die Entscheidung vielleicht anders getroffen, ja, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass es gibt schon Schwierigkeiten auch nach Lateinamerika. Ja, du hast eine lange Laufzeit. Mhm. Es gibt viele Marken oder Produkte, die man dort nicht hin verschicken darf, ja, weil wir auch selektive Vertriebe haben, wie man das so schön nennt. Also Marken verbieten es uns auch, außerhalb Europas zu verschicken. Dann ist es natürlich für viele dann nicht mehr attraktiv. Ja. Heute würde ich die Entscheidung vielleicht nicht mehr so treffen, ja, muss ich tatsächlich so sagen. Wir hätten dann wahrscheinlich eher Frankreich genommen, ja.
Okay.
Weil es auch Nachbar von Deutschland, Lieferung geht schnell und Frankreich, Tour de France, was muss man dazu mehr sagen?
Ja. Wie sieht es aus? Sind denn habt ihr noch mehrere Länder schon realisiert oder ins Auge gefasst?
Ja, also wir hatten damals tatsächlich Spanisch als AB-Test, würde ich es mal bezeichnen, einfach zu gucken, ob das so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Und das war dann eine der Blaupausen auch im Rahmen des Börsengangs zu sagen, das könnte ein Teil des Wachstums, weil Investoren möchten gerne eine Story hören. Ja. Warum sollen sie in die Aktie investieren? Gerade wenn man ein IPO plant, macht man eine Art von Roadshow, schaut, wer hat da Interesse. Und die wollen natürlich eine Story von uns hören. Und das war eigentlich gut, dass wir eben damals schon angefangen haben mit Spanien. Und konnten denen da auch die Erfolge entsprechend präsentieren, haben gesagt, okay, das werden wir in weitere Länder machen. Und das war sozusagen eines der Pläne. Und was wir noch hatten, war, dass wir das Komplettradgeschäft weiter ausbauen wollten. Das haben wir auch als einen der wesentlichen Treiber gesehen, weil wir gemerkt haben durch Corona, dass die Bereitschaft, ich habe es immer genannt, technisch anspruchsvolle Produkte online einzukaufen, durch Corona massiv gesunken ist diese Hürde und die Bereitschaft ist wahnsinnig gestiegen. Und das war sozusagen eines der weiteren strategischen Investments, die wir gemacht haben oder tun wollten. Wovon wir Investoren überzeugen wollten. Ja, also, dass wir deutlich mehr Fahrräder in der Zukunft verkaufen wollen online.
Wenn man sich jetzt so ein bisschen den Aktienmarkt anschaut, es gibt gar nicht so unglaublich viele Bike-Brands auf dem Aktienmarkt, aber wenn man so mal schaut, haben die eigentlich so in den letzten 12 Monaten alle gut zweistellig Minus gemacht. Ihr habt dreistellig Plus gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Wie kommt das? Ich meine, wir sind ja in einer sehr, sehr angespannten Marktsituation und alle zeigen das und ihr zeigt eigentlich genau das Gegenteil. Wie kommt das?
Ich glaube, da muss man auch ein bisschen in die Historie von Bike24 sogar zurückgehen, um das, glaube ich, ein bisschen erklären zu können, weil wir auch in schwierigen Zeiten, ja, also es gab ja in den mittlerweile 23 Jahren, wo es Bike24 gibt, auch schwierige Jahre, also auch im makroökonomischen Umfeld, ja, Euro-Krise, Finanzkrise, also es gab sehr viele Dinge, die unser Geschäft tatsächlich beeinflusst haben oder auch hätten können. Und wir sind trotzdem in jedem dieser Jahre zweistellig gewachsen und auch zweistellig in der Profitabilität. Also wir haben gezeigt, dass wir auch mit einem schwierigen Umfeld gut umgehen können. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum wir jetzt auch wieder gewachsen sind dieses Jahr und auch wieder zurückgekommen sind in Richtung Profitabilität und das auch gezeigt haben. Und das ist am Ende des Tages ist es gerade bei Aktienkursen natürlich so, da wird die Zukunft gehandelt.
Ja.
Und dann schaut sich natürlich auch jeder an, wie stabil ist das Unternehmen. Und ich glaube, der Kapitalmarkt traut uns auch zu, dass wir die Kehrtwende geschafft haben. Und da ist einfach plötzlich wieder mehr Fantasie natürlich im Kurs drin. Und deswegen muss man natürlich sagen, ist das Ergebnis auf dem Papier erstmal toll anzuschauen. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind zu einem anderen Kurs an die Börse gegangen. Und das ist natürlich für viele Investoren nicht das, was sie erwarten. Und da müssen wir natürlich noch ein bisschen was dran tun, dass das dann möglichst bald auch wieder in die alten Sphären zurückkommt.
Ja. Um was daran zu tun, müsst ihr natürlich Bikes verkaufen und ihr könnt nur Bikes verkaufen oder Teile verkaufen, wenn es diese Firmen noch gibt. Und aktuell schaut es um manche Firmen schwierig aus, manche haben schon Konkurs angemeldet. Was denkst du, wie entwickelt sich da die Bike-Szene, der Bike-Markt in den nächsten Jahren?
Also ich glaube schon, also ich bin überzeugt davon, dass wir deutlich mehr Kooperationen sehen werden, wir werden deutlich mehr Konsolidierung sehen. Ich glaube, wir werden auch viele Austritte aus dem Markt sehen, und zwar von allen möglichen Beteiligten, ob das Händler sind, Großhändler sind, Hersteller sind. Also der Boom, gerade beim E-Bike und auch der Boom, der durch Corona geschaffen worden ist, ist letztendlich nicht so nachhaltig, dass es zumindest eine Berechtigung, würde ich es mal sagen, gibt für so viele Player am Markt. Also da haben viele Marken gegründet, aufgebaut. Die sind dann auch eigentlich erst durch Corona nach oben gespült worden. Die haben dann auch eigentlich genau in den Jahren mal ihre Erfolge gehabt. Aber man muss schon fragen, ob es eine Berechtigung gibt für mehrere hundert Fahrradmarken weltweit, die schon immer, wo es schon wirklich schwer ist, eine Differenzierung auch zu bekommen, denen auch am Ende vielleicht Vertrieb fehlt, gute Digitalisierung fehlt. Das muss man schon ein bisschen in Frage stellen. Und der E-Bike-Boom hat sicherlich auch noch dazu beigetragen, dass der eine oder andere sich da auch verhoben hat.
Ja. Jetzt bewegen wir uns ja, oder wir sprechen sehr, sehr viel über den sportiven Bereich, also über Mountainbike, Rennrad, Triathlon. Ein großes Thema ist ja auch immer die Verkehrswende, wo das Rad ja einfach ein sehr, sehr großer Teil von ist. Wie kann Bike24 dabei helfen? Wo stehen wir gerade und wie kann Bike24 davon noch profitieren?
Also wir nennen das immer eines der Megatrends oder grüne Mobilität. Da glaube ich auch tatsächlich daran, aber ich glaube vor allem daran, nicht weil die Zahlen und Fakten ich mir jetzt jeden Tag anschaue, sondern schlichtweg das, was ich sehe. Und ich sehe, dass der Radverkehr gerade hier in meiner Heimatstadt Dresden sich extrem verändert hat. Ich sehe das, wenn ich in Europa unterwegs bin. Wir haben ja auch ein Lager noch in Barcelona. Also da können sich viele deutsche Städte auch was abschneiden. Ich hätte jetzt immer gedacht, eher in Südeuropa ist es schwierig mit Radverkehrsinfrastruktur. Und da gibt es irre gute Radwege. Das Wetter ist natürlich auch besser, macht wahrscheinlich auch mehr Spaß. Die Pyrenäen sind auch nicht weit weg. Aber man sieht es in den Regionen, in den großen Städten vor allem, dort, wo neue Radwege geschaffen werden, wo die Radwege sicherer werden, breiter werden, umfangreicher werden, sie werden sofort genutzt. Also Angebot schafft Nachfrage, also wirklich der ganz klassische, der klassische VWL-Ansatz. Und das ist sichtbar und ich glaube, da können wir natürlich auch das eine oder andere tun dafür. Aber gerade was die Städte angeht, merkt man, dass es da auch wirklich gibt es auch einen großen Rückhalt aus der Bevölkerung. Man will auch, dass es mehr Radverkehr gibt. Ob das jetzt auch Klimaziele sind, die erreicht werden müssen oder sollten. Ich glaube, da gibt es eine große Berechtigung dafür. Und wie gesagt, man sieht, dass da wahnsinnig viel passiert ist in den letzten Jahren. Die großen Städte werden immer fahrradfreundlicher. Und das ist natürlich vor allem auch bei uns, die wir ja eher in dem sportiven Bereich unterwegs sind, natürlich trotzdem in Frage der Sichtbarkeit. Ja, Fahrräder sind im Straßenverkehr sichtbar, viel, viel mehr als früher. Am Wochenende ist es sichtbar, wenn die Straßen ein bisschen leerer werden, ja, wenn der Berufsverkehr weg ist. Da sehe ich so viele Gruppen wie noch nie, die unterwegs sind.
Ja.
Und was mich besonders erfreut, ich hab immer früher gedacht, die Kataloge, das sind so schöne Sachen für Frauen. Und man sieht kaum Frauen auf dem Fahrrad. Und das hat sich total geändert, ja, bin ich der Meinung, in den letzten 2-3 Jahren. Also man sieht so viele Frauen auch, die das für sich so ein bisschen entdeckt haben, Rennrad fahren und dann am besten noch schicke italienische Radsportbekleidung. Also da hat sich irre viel getan. Und das zahlt natürlich ein bisschen auch in unser Geschäft ein. Ja.
Ich glaube, da hat sich auch der Gravel-Trend hat da auch noch sein.
Absolut. Gravel ist da auch noch ein Thema.
Ja. So, jetzt ist es so, ihr macht hier ein 3-stelligen Millionen Umsatz und einen ganz gescheiten Gewinn. Das heißt, ihr zahlt auch ein bisschen was an Gewerbesteuer. Ist es so, dass ihr dann auch sagt, okay, wir müssen jetzt auch so ein bisschen Druck auf die Politik ausüben, damit zumindest die Stadt, in der wir hier sind, auch attraktiver wird für Radfahrer?
Also das mit dem ordentlichen Gewinn, da sind wir noch dabei. Ja, die letzten Jahre haben dann doch ein paar Spuren in unserer Bilanz hinterlassen. Also gerade mit dem Beginn des Ukraine-Krieges ist wirklich die Konsumstimmung so weggebrochen in Deutschland und in vielen Ländern Europas. Da mussten wir auch hart kämpfen. Vor allem, wenn man auf einem Wachstumskurs ist, baut Infrastruktur auf, holt neue Leute an Bord, investiert in Software etc. Also das hat ein paar Spuren hinterlassen. Deswegen, wir sind auf dem Weg zurück in eine ordentliche Profitabilität. Deswegen ist, wenn es um Gewerbesteuer und Co. geht, unser Hebel noch, glaube ich, überschaubar, was die Stadt angeht. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, wir sind ein wichtiges, bedeutendes Unternehmen in Dresden. Wir können sicherlich nicht mithalten mit Infineon und VW-Manufaktur und TSMC, die sich hier bald ansiedeln. Aber in Summe sind es trotzdem ungefähr fast 500 Mitarbeiter, die wir beschäftigen als Firma. Und der Großteil arbeitet hier auch am Hauptstandort in Dresden. Und daher
hat man schon einen Hebel,
ja, da auch was zu tun. Ich glaube, da müssen wir auch noch mehr tun. Aber ich finde, wie gesagt, die gesellschaftliche Realität ist schon, da hat sich schon einiges getan. Und das ist auch sichtbar. Und da gibt es auch entsprechende Bürgermeister, die daher das ein oder andere in der Stadt tun dafür, dass es hier mehr Radverkehrswege gibt. Man muss natürlich am Ende des Tages auch alle mitnehmen. Ja. Auch Autos haben eine Berechtigung, bin ich der Meinung, in der Stadt. Wir müssen alle miteinander im städtischen Verkehr klarkommen. Ja. Und am Ende geht es auch darum, dass die Fußgänger auch nicht über den Haufen gefahren werden. Ja.
Ja.
Da hört man auch immer mal wütende Stimmen. Daher glaube ich, der Umbau der Städte ist sicherlich das eine. Aber am Ende müssen alle Verkehrsteilnehmer sauber, sicher, ordentlich durch die Stadt kommen.
Ja.
Deswegen ist es nicht so, für mich ist es nicht so ideologisch zu sagen, ja, Radverkehr steht jetzt absolut ganz oben und alle anderen werden nicht mehr beachtet, sondern wir müssen alle da gut klarkommen. Ja. Sieht man ja zum Beispiel am Blauen Wunder in Dresden. Ja. Es ist eine enge Brücke, es ist ein Nadelöhr. Da müssen auch der öffentliche Nahverkehr muss da drüber, ja, und soll da auch drüber. Da kann man natürlich nicht kann man dem Radverkehr natürlich helfen, aber ausschließlich geht es auch nicht. Ja.
Weißt du, wie viel Prozent so diese sportiven Sachen bei euch ausmachen und wie viel Prozent wirklich so diese Alltagsradler, also die damit commuten und tagtäglich damit unterwegs?
Einen direkten Prozentsatz kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Bei uns ist es auch deswegen ein bisschen schwierig zu erkennen anhand der Zahlen, weil bei uns auch viel im Einstiegsbereich gekauft wird oder auch im mittleren Preissegment. Und das sind dann manchmal einfach auch viele Radler, die mehr als nur ein Rad haben. Also das eine ist eher das sportive Rad, was auch gern mal am Wochenende genutzt wird. Aber viele haben dann eben vielleicht noch ein zweites oder drittes Fahrrad. Ja, es gibt ja wirklich den Spruch, der Trend geht zum Trittrad.
Ja.
Nicht mehr zum Zweitrad, wie es noch vor ein paar Jahren war, sondern zum Trittrad. Weil das Rad so eine vielfältigen Möglichkeiten bietet.
Definitiv, ja.
Und daher kann man eigentlich viele Kundinnen und Kunden gar nicht mehr so oft ein Thema festlegen. Ja.
Die richtige Anzahl an Fahrrädern ist immer die man hat, plus eins.
Ja, richtig, ne? Absolut, also absolut.
Genau.
Also mir fällt das auch immer wieder schwer, gerade wenn ich bei uns in der Werkstatt bin und sehe, wie da neue Räder für Kunden aufgebaut werden. Also ich würde schon sagen, überdurchschnittliche Zahl würde ich selber gerne mal wieder draufsitzen und das ausprobieren. Also das fasziniert mich immer noch.
Wir haben am Anfang gesagt, du warst Radsportler. Und haben gesagt, wir lassen das jetzt mal so stehen und jetzt möchte ich da wieder hin zurückkommen. Wie schaut dein Fahrradfahren heute aus?
Ich habe das tatsächlich wiederentdeckt. Also ich habe auch viele Jahre, bin ich sehr selten gefahren, einfach aus Zeitgründen, Familie, Kinder. Dann kann man natürlich keine großen Fahrradtouren machen, gerade wenn die Kinder sehr, sehr klein sind. Und wie man immer so schön sagt, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. und dann nehme ich mir manchmal auch die Zeit mal 16 Uhr und die Sonne scheint, dann auch einfach mal aufs Rad zu steigen. Und zwar auch in der Woche, jetzt nicht nur am Wochenende. Mhm. Das steht dann schon die Familie im Mittelpunkt und dann mal aufs Rad zu steigen. Da muss ich sagen, da bin ich die letzten 2 Jahre so oft gefahren, wie wahrscheinlich die 10 Jahre davor nicht. Also komplett wiederentdeckt. Sozusagen das zweite Mal im Leben.
Ja.
Und das macht mir auch irre viel Spaß, ja. Also dann auch mal das neueste Rad, so ein bisschen wie bei den Schuhmachern, die haben die schlechtesten Schuhe.
Ja. Ja.
Und so war es dann auch bei mir, ja. Ich glaube, ich hatte mit Abstand das älteste Rad von, wenn ich so bei mir in der Firma gucke, ja, das war, glaube ich, über 10 oder 12 Jahre alt, was ich hatte. Und alle hatten dann schon Scheibenbremsen und elektronische Schaltungen.
Ich hörte, das hat sich wohl geändert.
Das hat sich geändert, ja.
Und mittlerweile bist du echt ganz gut ausgestattet und
macht es macht sofort Spaß, ja. Also man hat das Gefühl, man ist gleich 5 km/h schneller. Ja. Aber den Berg muss man sich trotzdem hochquälen. Das macht leider keinen Unterschied.
Aber das macht es ja auch irgendwie aus, oder?
Das macht es aus, ja.
Hast du das Gefühl, dass du das vielleicht auch wieder brauchst, um die Szene wieder besser zu verstehen? Weil das ist ja ganz oft, man beschäftigt sich mit einer Sache, ist dann ganz tief drin, der Blick wird immer enger und man kriegt vielleicht Trends nicht mehr so mit. Jetzt bist du natürlich auch in einer Situation mit vielen Angestellten, du musst jetzt auch nicht um die Trends mitbekommen, aber es ist ja trotzdem schön, wenn man weiß, wo es hingeht.
Absolut. Ich würde mal schon sagen, dass mich in vielen Dingen auch mein Bauchgefühl häufig nicht getäuscht hat und genau das sind solche Sachen, ja, wenn man nah dran ist am Produkt, erkennt man auch schneller mal Chancen, ja, sicherlich auch Risiken und kann dann schlichtweg auch mal mitreden. Ja. Also bei vielen Sachen würde ich mir nicht unbedingt trauen, mitzureden, wenn es Produkte sind, die man vielleicht gar nicht oder wenig nutzt. Aber da haben wir so gute Leute natürlich im Team über die Jahre aufgebaut, dass ich mich da auch 100% drauf verlassen kann. Das sehe ich auch immer wieder bei uns an den Zahlen, dass das Team da einen guten Job macht. Ich glaube, sonst wären wir eben gerade auch nicht aus dieser krisenhaften Situation herausgekommen, so wie es die letzten Monate getan haben, wenn wir da nicht ein Team hätten, was da super nah dran ist. Und ich glaube, das ist natürlich ein Riesenvorteil als Online-Händler, der europaweit Kundinnen und Kunden hat, dass wir Trends viel schneller sehen als viele andere. Also wenn du ein Händler in einer kleineren Stadt bist oder selbst Hersteller. Ja. Hersteller haben in der Regel keinen direkten Draht zum Kunden. Das ist natürlich super wertvoll, wenn du europäische Kunden hast und das in großer Zahl. Wir haben ja mittlerweile 1 Million aktive Kunden. Also hast du schon auch einen ziemlich, ziemlich großen Blick auf die gesamte Industrie und siehst ganz schnell, was Trends sind, was Preispunkte sind, was sich auch in den letzten Jahren so verändert hat. Und da kann man natürlich viel schneller drauf reagieren, Orderverhalten anpassen. vielleicht auch meine Marke etwas unterrepräsentieren, wo man sagt, oh, es geht gerade ein bisschen weg von dem Thema und vielleicht andere Sachen dann etwas stärker auch präsentieren.
Das sind jetzt so die Trends im Bike-Bereich, aber es gibt ja auch, also Onlinehandel hat ja auch viele Trends. Guckst du dir da auch viele Sachen an? Gibt es da irgendwie Trends, die dich interessieren? Ich glaube, das, wo gerade jeder hin will, sind irgendwelche Abo-Modelle oder sonst irgendwas. Das ist ja so der...
Ich habe jetzt eine ganz andere Sache erwartet.
Okay.
KI.
KI, natürlich, klar, aber ja, ich meine, da kommen wir ja wahrscheinlich nicht drum rum.
Ja,
aber
man schaut sich natürlich alles gerade an. Da sind viele, viele Sachen im Sinne im Umbruch. Und das ist natürlich die Herausforderung in so einer krisenhaften Situation, in der sich manchmal nach der Markt immer noch befindet. Und das wird wahrscheinlich auch 2026 nicht komplett gelöst sein. Hm. Weil es doch den einen oder anderen gibt, dem es noch relativ schlecht geht, der vielleicht auch immer noch Überbestände hat, nicht die neueste Ware, vielleicht auch in dem einen oder anderen Thema Digitalisierung zurückhängt. Ja, da muss man einfach mal schauen. Aber grundsätzlich schauen wir uns neueste Sachen an. Ob das jetzt KI-Sachen angeht, was das bei uns für die Suche bedeutet oder auch vielleicht Unterstützung für Mitarbeiter. Aber natürlich auch Gebrauchtfahrräder sind ein Thema, Leasing ist ein Thema, Abo-Modelle sind ein Thema. Das schaut man sich alles an und guckt dann, ob es für uns passt oder nicht.
Ja. Gibt es so eine Sache, die vielleicht jetzt auch gar nicht so richtig zu Bike24 passt, aber die du mal gerne machen würdest, auch wenn es jetzt vielleicht hier für die Company aktuell noch unrealistisch sind, aber was ist so deine Vision, wo du sagen würdest, ey, wenn wir das, vielleicht gibt es in irgendeinem anderen Bereich oder so, aber das würde mich total interessieren.
Also was jetzt Bike24 angeht, würde ich schon sagen, dass wir diesen Weg fortschreiben können, gerade was die Internationalisierung angeht. Und das ist auch das, was mich wahnsinnig freut, wenn ich das sehe. Ich habe gestern erst eine E-Mail an Mitarbeiter rausgeschickt, ja, und nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern eben auch in Spanisch, weil wir eben auch viele spanische Mitarbeiter haben. Und bei uns arbeiten 100 Mitarbeiter aus 28 Nationen, sind die. Und das macht mich wahnsinnig stolz, dass man so ein internationales Unternehmen ist. Ja. Mhm. Sozusagen aus Dresden heraus nach Europa. Und diese Internationalisierung des Geschäftes finde ich so wahnsinnig spannend. Und das interessiert mich so. Also aus Dresden heraus, aus Sachsen heraus, aus Deutschland heraus. Und die Kunden dann am Ende eigentlich mit der gleichen Sache zu begeistern, die man mal vor über 20 Jahren da mal in seiner Wohnung ausgeheckt hat. Das finde ich irre spannend, ja.
Wie schaut Bike24 in 20 Jahren aus?
Ja, ich hatte irgendwann mal vor vielen Jahren gesagt, dass wenn wir mal 100 Millionen Umsatz machen, könnte ich mir vielleicht vorstellen, mal das Unternehmen zu verlassen. Jetzt sind wir bei mehr als 200 Millionen. Vielleicht ist es dann bei einer Milliarde mal so weit. Man muss ja mal noch Träume haben, aber wenn wir das, was wir vorhatten, da erfolgreich fortsetzen, da kann da sicherlich noch was Größeres draus werden. Ja. Also, dass wir vielleicht noch auch in anderen Ländern Fuß fassen. Wie gesagt, wir haben ja das Lager in Barcelona, warum nicht noch in ein, zwei anderen Ländern? Und dann muss man natürlich auch ein bisschen sagen, Visionen sind, die haben wir immer schon auch gehabt, auch größere Ziele, aber man muss natürlich auch schon wieder sagen, jetzt bediene ich wieder den Schuhmacher, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Ja, ich glaube, der Erfolg bei uns ist maßgeblich auch daran positiv gemessen, dass wir viele Sachen Schritt für Schritt entwickelt haben und immer gesehen haben oder nicht gesehen haben, dass es Erfolg hat. Ja. Also es ist wie in vielen anderen Branchen ein Marathon, kein Sprint. Und wenn man das kontinuierlich macht, da ist dann schon noch einiges möglich.
Ja. Ja. Super. Andres, vielen, vielen Dank für deine Zeit und mir hat es total Spaß gemacht, hier mal so ein bisschen Insights zu bekommen.
Gern geschehen.
Ich wünsche dir dann, auch wenn das Wetter heute nicht so richtig schön ist, aber
am Wochenende soll es gut
werden. Am Wochenende wünsche ich dir ganz viel Spaß auf dem Rad und ich hoffe, wir unterhalten uns dann hier nochmal wieder. Vielen, vielen Dank.
Sehr gern.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.